Herzlich willkommen zur 12. Folge des Bagdad Software Podcast. Heute ist Montag, der 27. Juli 2009 und am Mikrofon ist wie immer Christoph Hofmann, aka Sicarius. Von einem Heimkino hat sicherlich schon jeder von uns einmal geträumt. Aber zur Verwirklichung kommt es in den seltensten Fällen. Einer, der es durchgezogen hat, ist Timo und der wird uns gleich mehr darüber berichten. Hallo Timo.
Servus Christoph.
Dann lass uns einfach loslegen. Timo, wie sieht's denn jetzt aus bei dir zu Hause?
Ja, ein ganzes gutes Stück voller als noch vor 2 Wochen. Du hast es ja schon angesprochen, habe die lang bestehende Idee eines Heimkinos endlich umgesetzt. Will heißen, in meinem Zimmer hängt jetzt eine Leinwand, ein Projektor und auch mein Boxensystem ist jetzt ordnungsgemäß an die jeweiligen Wände angebracht. Dazu habe ich mir noch einen großen Fernseher gegönnt, der allerdings hauptsächlich als Monitorersatz dient. Und natürlich habe ich ungefähr 80 Meter Kabel verlegen müssen. Alles ein bisschen enger als vorher, aber ich denke, der Aufwand hat sich gelohnt.
Warum hast du es gemacht?
Naja, einfach die Leidenschaft für moderne Medien, heißt also Spiele, Filme. Dann natürlich der Wunsch, endlich Voll-HD-Aufnahmen in seiner, Perfektion genießen zu können. Perfektion in dem Sinne, einfach auf einem großen Bild mit voluminösen Ton. Und natürlich hat es auch seinen Reiz, auf so einer Größe diverse Spiele zu spielen.
Ja, dann lass uns doch mal genauer auf die einzelnen Teile eingehen. Was hängt dann jetzt so in deinem Zimmer an der Decke, an der Wand und sonst irgendwo?
Sonst irgendwo hängt nichts. Ich glaube, man hat nicht was falsch gemacht. Das hängt in der Tat nur an der Decke was. Und das ist die angesprochene Leinwand. 2,30 Meter breite sichtbare Bildfläche und 1,29 Meter sichtbare Bildhöhe. Ziemlich groß, das sollte man in Natur gesehen haben. In einem relativ kleinen Zimmer, das ich hier habe, ist das meinen Augen sehr beeindruckend. Dazu hängt an der Decke noch mein Projektor. Seinerseits der günstigste Voll-HD-Projektor am Markt. Hersteller ist Sanyo. Wer die genaue Typbezeichnung haben will, soll sie kriegen. Und zwar ist es der PLV-Z700. Für die Preisklasse, laut diversen Testberichten und Foreneinträgen, sicherlich mit das Beste, was man ergattern kann. Wie gesagt, er verfügt über die volle HD-Auflösung, ist eigentlich lautlos und bietet auch was Bildschärfe und Farbe angeht, keinen Grund zur Sorge. Wenn ich da nach vorne an die Wand gucke, da ist der angesprochene Fernseher, Hersteller Philips, Typ 42 PVL 7404. Wie gesagt, ein 42 Zoll Monitor. Monitor deswegen, weil ich, wie gesagt, den hauptsächlich als PC-Monitor benutze und eigentlich so gut wie gar kein Fernseher schaue, was mit der Qualität von unseren tollen Fernsehsendern zu tun hat. Hört sich jetzt vielleicht für einige Leute sehr groß an, aber jeden verspreche ich in die Hand, dass er nach einer Woche sich an die Bildgröße gewöhnt hat und auch 42 Zoll ist nicht zu viel, um einfach nur ins Internet zu gehen. Die Sache mit den Stromkosten ist eine andere Frage, aber auch das bleibt glücklicherweise im Rahmen. Ja, womit füttere ich meinen Beamer bzw. meinen Fernseher? Abgesehen vom Computer, den ich ja eh schon habe, habe ich mir eine PlayStation 3 gegönnt, nach langem Überlegen, was ich dann jetzt in welche Spielkonsole ich investieren soll. Xbox ist natürlich günstiger, PlayStation verfügt über einen großen Vorteil von Blu-ray und das war auch letztendlich das entscheidende K.O.-Kriterium, weshalb ich mehr Geld investiert habe, aber dafür die Möglichkeit habe, die modernen Blu-rays abspielen zu können. Zu guter Letzt, neben dem Boxensystem, auf das ich jetzt nicht näher eingehen möchte, habe ich noch einen AV-Receiver, das ist quasi so die audiovisuelle Schaltzentrale in einem ganzen Heimkinozimmer. Sprich, alle Boxen sind angeschlossen, aber auch die PlayStation und der Projektor. Ja, wer sich ein bisschen auskennt mit AV-Receivern, man kann die zwar auch dazu nutzen, Videosignale durchzuschleifen und gegebenenfalls zu verbessern. Bei mir dient es aber hauptsächlich dazu, die Tonqualität, also sprich, ja, die Qualität meiner Teufelboxen noch ein bisschen zu optimieren. Und das schafft er auch sehr gut.
Und wie viel hat das Ganze jetzt ungefähr gekostet?
Ja, das ist jetzt wohl der unangenehme Teil in dem Podcast. Knapp 3000 Euro, gut 3000 Euro. Wie gesagt, eigentlich ist es das Billigste vom Billigen, wobei besser wäre es, wenn ich sage, es ist das Günstigste vom Günstigen. Günstig heißt ja nicht gleich billig. Ja, man darf das habe ich im Nachhinein gelernt, die Kosten für die Verkabelung nicht unterschätzen. Verkabelung und Halterung, die haben zusammen 300 Euro verschlungen, obwohl ich auch, wie gesagt, da nur das günstigste gekauft habe. Aber wer hier im 5.1 Boxensystem anschließen muss, einen Fernseher, einen Computer, einen Projektor und einen AV-Receiver, die Playstation, da kommt einiges an Kabellänge zusammen. Also wie schon erwähnt, das dürften ungefähr 80 Meter sein, die ich auf einer Fläche von 20 Quadratmeter verlegt habe. Ah, das ist schon einiges. Und das größte Problem neben dem finanziellen Aufwand ist das sicherlich, wie verstecke ich die Kabel so im Zimmer, dass es nicht negativ optisch ins Gewicht fällt. Und auch da muss man nochmal Geld investieren in etwaige Kabeltunnel oder sonstige Halterungssysteme. Ja, aber wie gesagt, technischen Geräte sind nicht das Einzige, was ins Geld geht. Man sollte die Kosten für Verkabelung und Halterung nicht unterschätzen.
Was gibt es sonst noch zu beachten so beim Aufbau neben den Kabeln?
Gut, ich meine, es ist jetzt sicherlich unnötig zu erwähnen, dass man alles richtig anschließen soll. Das hat in meiner Vergangenheit auch nicht immer geklappt. Mittlerweile bin ich aber so tief in der Materie drin, dass da kein Fehler mehr passiert. Was bei mir schiefgelaufen ist und was ich jedem nur ans Herz legen kann, der sich ein bisschen interessiert, bohrt richtig. Bohrt gerade in die Wand und an die Decke. Trotz größter Vorsichtsmaßnahmen ist es mir nämlich ausgerechnet beim Fernseher, also dem Gerät, das ich erstens bei Tageslicht sehe und auf das ich auch am häufigsten drauf schaue, wenn ich vom Computer sitze. Gerade da ist es passiert, dass die Wandhalterung also um einen ganzen Zentimeter schief ist. Das fällt auf, gerade wenn man so ein bisschen perfektionistisch und pedantisch veranlagt ist wie ich. Dann guckt man irgendwann nur noch auf den Fernseherrand und regt sich wahnsinnig drüber auf, dass dieses Ding schief an der Wand hängt. Deswegen, trotz aller Wasserwagen, Technik und so weiter, messt lieber zweimal, dreimal drüber. Eure Nerven werden es euch danken.
Gibt es sonst noch sowas zu beachten? Zum Beispiel die Entfernung vom Beamer zum Leinwand oder zur Couch oder solche Sachen?
Gibt's sicherlich zu beachten, ja. Allerdings kann ich da keine pauschalen Aussagen machen. Das hängt extrem vom jeweiligen Projektortyp ab. Was ich sagen kann, ist, dass der Sanyo in der Preisklasse, aber ich glaube sogar in der nächsthöheren Preisklasse, mit der einzige Projektor ist, der über ein dermaßen gutes Zoom-Verhältnis verfügt. Zoom-Verhältnis heißt, man kann in relativ kurzem Abstand trotzdem ein sehr gutes, großes Bild erreichen, was auch in meinem Fall nötig war. Wie gesagt, das Zimmer ist nicht allzu groß. Ich habe zwischen Leinwand und Projektor gerade mal 3,10 Meter. Trotzdem war es mir möglich, damit ein Bild zu projizieren, das, wie gesagt, die Maße 2,30 Meter x 1,29 hat. Also der Zoom-Faktor vom Sanyo liegt bei 2,0, also ein Zweifach-Zoom. Und das ist eigentlich ziemlich unerreicht von anderen Konkurrenten. Ansonsten, ja, es gibt sicherlich einige technische Dinge zu beachten, was auch Abstrahlwinkel angeht und so weiter. Man will ja auch nicht im Bild stehen, wenn man zum Beispiel, wie ich, Rockband spielt und so weiter. War auch eine große Angst von mir, dass ich dann irgendwie meinen Kopf im Bild sehe. Aber auch das ist nicht der Fall. Trotzdem sollte man sich da vor dem Kauf gründlichst informieren, wie der Beamer an sich projiziert. Also ob er einen steilen Winkel hat oder ob er einen sehr flachen Winkel hat und so weiter und so fort. Insgesamt muss man da sehr vorsichtig und sehr kleinlich sein, auch in Foren und bei den Händlern. Ja, mehrfach nachfragen. Aber wie gesagt, es lohnt sich. Das ist alles eine sehr komplexe Sache und da gilt es wirklich, Vorsicht walten zu lassen. Lieber einmal zu viel gefragt.
Beim Beamer ist ja auch immer die Birne ein Faktor. Wie lang hält die vom Sanyo?
Ja, auch das ist wieder eine Frage des Einsatzzweckes. Es gibt da verschiedene Modi. Der normale Modus und dann der Eco-Modus. Sprich also eine stromsparendere Variante, die ein bisschen dunkler ist mit der Helligkeit. Im Eco-Modus hält die Birne oder soll die Birne 3000 Stunden halten, im normalen Modus 2000 Stunden. Na, natürlich hoffen wir, dass diese Angaben auch stimmen. Zur Info, also ich bin im Eco-Modus unterwegs. Das Bild ist in meinen Augen hell genug. Es geht natürlich noch besser, aber der Unterschied ist in meinen Augen jetzt nicht signifikant. Und wenn man bedenkt, dass da 1000 Betriebsstunden zwischendrin liegen, würde ich summa summarum behaupten, benutzt den Eco-Modus, habt 3000 Stunden lang Spaß an der Birne und wenn ihr Glück habt, auch noch länger. 3000 Stunden heißt ja nicht, dass die Birne dann pünktlich auf die Minute genau kaputt geht. Nein, es heißt, dass die Birne ab dem Zeitpunkt an ihre Leuchtkraft verliert. Na, sprich, ihr habt immer noch ein Bild, unter Umständen auch ein gutes oder sogar sehr gutes Bild. Es hat aber halt nur nicht mehr die Helligkeit und auch Farbintensität wie im Originalzustand.
Hast du dich schon damit beschäftigt, wie viel so eine Ersatzbirne kostet?
Wollte ich gerade ansprechen, ja. Da fahre ich noch relativ gut, wobei es in Anführungszeichen zu setzen ist. eine Ersatzbirne kostet 250 bis 350 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Ist natürlich ein Batzen Geld, aber ich denke, das steht in einer guten Relation zu dem Heimkino-Erlebnis, das man bekommt. Ja, und wenn man bedenkt, 3000 Stunden, ich habe jetzt keinen Rechner parat, aber angenommen 4 Stunden am Tag, bist du bei 120 Stunden im Monat. Und also ich sag mal, 1,5, 2 Jahre hast du auf jeden Fall dann Spaß damit. Und wenn man bedenkt, alle 2 Jahre kann er ruhig mal 300 Euro auf den Tisch legen. Klar, günstiger wäre immer besser, aber ich denke, 300 Euro ist noch so eine Schmerzgrenze. Wenn man guckt, dass einige andere Birnen von Sony in höheren Preiskategorien rund 800 bis 1000 Euro kosten, dann ist es im Endeffekt schon noch eine relativ günstige Lösung.
Gibt es bei der Leinwand etwas zu beachten? Also gibt es da verschiedene Weißgrade oder mit oder ohne Ziehgummi?
Es gibt verschiedene Gain-Faktoren, also Helligkeits-, Spiegelungswerte. Also da will ich jetzt meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen, wie man das wirklich korrekt übersetzt. Fakt ist aber, dass das Optimale fürs Heimkino bei 1,0 bis 1,2 liegt. Ich habe in dem Fall eine 1,0. 1,0 bedeutet, dass die Leinwand neutral ist. Das will heißen, die Helligkeit wird nicht künstlich verstärkt und Farben werden auch nicht irgendwie ins poppig bunte verfälscht. Es ist relativ neutral für einen komplett abgedunkelten Raum, der bei mir möglich ist. Ist das auch die ideale Lösung? Wenn man jetzt ein bisschen Restlicht im Raum hat, schadet es nicht, wenn man jetzt auf eine Leinwand mit einem Gain-Faktor von 1,1 oder auch 1,2 zurückgreift. Deine zweite Frage, wie der Ausziehmechanismus aussieht, beziehungsweise ob es ihn überhaupt gibt, ist natürlich eine Frage, welche Leinwand man sich kauft. Da ich gezwungenermaßen aus Budgetgründen, wie schon erwähnt, auf das Günstigste zurückgreifen musste, habe ich mich für eine sehr, ja, in dem Fall kann man wohl billige Leinwand entschieden, 179 Euro, die Maße sind bekannt. Und ich hatte natürlich auch das Glück, dass die Leinwand kaputt war, als sie hier angekommen ist. Der Ausziehmechanismus bzw. der Aufrollmechanismus hat nicht so funktioniert, wie er soll. Da muss man schon gucken und ich denke, da gibt's auch gewaltige Unterschiede, ne, in der Verarbeitungsqualität, wie genau sich die Leinwand einstellen lässt, also wie die Rasterung vorliegt und so weiter und so fort. Idealfall für ein Kino ist selbstverständlich immer eine Rahmenleinwand. Das will heißen, eine Leinwand, die man direkt an der Wand befestigt und die auch nicht mehr flexibel ist, die nicht mehr mobil ist, hat mit Sicherheit den besten visuellen Genuss und da gibt's auch keine Probleme mit dem Herausziehen von der Leinwand und so weiter. Kostet aber dementsprechend auch deutlich mehr. Aber trotzdem, 179 Euro, eine insgesamt sehr gute, wenn auch, naja, durchschnittlich verarbeitete Leinwand. Aber ich für ein Heimkino-Anfänger, wie ich es noch bin, war das trotz allem die Ideallösung.
Würdest du jemanden, der jetzt Budgetprobleme hat, empfehlen, wenn er im Zimmer eine weiße Wand hat, also wirklich eine reine weiße Wand hat, dass es damit auch funktionieren würde oder eben eine Leinwand?
Ja, das ist eine große philosophische Diskussion in den Foren. Also ich denke, ein Heimkino-Enthusiasten, klar, der wird ganz klar sagen, nee, das hat gar keinen Sinn. Ja, wenn man kein Budget hat, wenn man nicht die größten Ansprüche hat, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es geht. Ja? Also ich habe jetzt momentan eine leicht beige-gelbe Tapete bei mir, mit Musterung wohlgemerkt. Und naja, der Unterschied ist wohl sichtbar, aber nicht extrem. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn man eine gute, flache Tapete hat, die wirklich einwandfrei weiß ist, dann kann man auch seinen Spaß damit haben. Aber 179 Euro sind nicht die Welt und ich denke, es hat nicht nur ein bisschen mehr Professionalität, eine richtige Leinwand zu haben, ich denke, es gehört einfach dazu. Bevor man sich einen Beamer für 1200 Euro kauft, lieber noch einen Monat länger sparen und in die passende Leinwand noch mit investieren.
Du hast vorhin erwähnt, die Beleuchtung des gesamten Zimmers, also wo sind die Fenster, wie viel Licht dringt immer rein und so. Gibt es einen Punkt, an dem man eigentlich vergessen kann, Heimkino aufzubauen, also wenn bestimmte Voraussetzungen nicht gegeben sind in Sachen Beleuchtung?
Diese Punkte, ja, bewusst Mehrzahl, die Punkte gibt's natürlich. Heimkino gehört per Definition in einen möglichst dunklen Raum, im Idealfall in einen absolut dunklen Raum. Zusätzlich dazu sollte man eine schwarze Umgebung haben, also sprich schwarze Tapeten oder schwarze Farbe an der Wand, oder natürlich, wie es in normalen Kinos ist, schwarzer Stoff. Das lässt sich natürlich in einer normalen Wohnung nicht realisieren. Das ist jetzt etwas, woranach ich in Anführungszeichen leide. Wie gesagt, ich habe recht helle Tapeten und was passiert? Helle Tapeten reflektieren das Licht. Also nicht nur direkt das Licht aus dem Beamer, sondern auch das Licht, wo auf der Leinwand projiziert wird, wird von der umgebenden Tapete zurückreflektiert. Im Endeffekt leidet darunter immer der Kontrast vom Bild. Sprich, hell, dunkle Bereiche im Bild werden nicht genauso fein herausgearbeitet, wie es technisch machbar wäre. Aber ich denke, da ist man sich vorher drüber bewusst, damit muss man leben. Es wird es kaum jemanden geben, der in einer normalen Wohnung anfängt, alle Wände schwarz zu lackieren. Ne? Und wenn das doch macht, wieder nach 2 Wochen depressiv sein. Aber jetzt mal, um deine Frage zu beantworten. Ja, die Punkte gibt's. Im Idealfall möglichst dunkle Tapeten, möglichst kein Licht mehr im Raum. Aber mit etwas Restlicht und mit hellen Tapeten geht's trotzdem. Also wie gesagt, ich habe einen Beamer aus einer Einstiegsklasse, der nicht gerade sehr leuchtstark ist, aber trotzdem lässt sich damit auch bei Restlicht und mit hellen Tapeten ordentlich spielen, wenn man damit leben kann, dass Schwarz dann nicht mehr schwarz, sondern eher grau ist. Ja? Eine Schwäche von meinem Beamer, der hat nicht den besten Schwarzwert. Dieser an und für sich auch nicht gute Schwarzwert wird nochmal dadurch verschlechtert, weil man Restlicht im Raum hat. Aber trotzdem, macht die Rollladen runter, macht das Licht aus und ihr werdet glücklich.
Jetzt haben wir eine Beamer, die Leinwand, jetzt fehlt natürlich noch der Fernseher. Du benutzt ihn als Monitor. Gibt's für diesen Faktor irgendwas Spezielles beim Kauf zu beachten oder ging es dir um andere Faktoren?
Ja, es gibt ja mittlerweile eine Wahnsinnsvariation auf dem Fernsehermarkt. Für mich das Wichtigste, das Allerwichtigste war, dass er spieletauglich ist. Das hört sich jetzt mittlerweile für PC-Nutzer vielleicht nicht mehr so spektakulär an, weil PC-Bildschirme eigentlich heutzutage per Definition spieletauglich sind. Bei Fernsehgeräten war das bis vor kurzem nicht der Fall. Entweder sie hatten an für sich Bewegungsunschärfen, wie wir sie von PC-Monitoren kennen, oder, und das war eigentlich das größte Problem, sie haben unter einem Input-Lag gelitten. Heißt eine Eingangsverzögerung, die hauptsächlich durch die ganzen Bildverbesserer, die heutzutage in den Fernsehern eingebaut sind, entstehen. Also es ist ja nicht so, dass man das Bild aus dem Computer direkt auf dem Fernseher zu sehen bekommt. Nein, das muss vorher noch eine Wahnsinnsriege an Farbverbesserern, Schärfeverbesserern und so weiter durchlaufen. Mit dem Ergebnis, dass die tatsächliche Eingabe von Maus und Tastatur verzögert auf dem Bild erscheint. Und damit sind natürlich Shooter und so weiter unspielbar. Deswegen habe ich mich für den Philips entschieden. Nochmal die Nummer, PLV7404. Das ist die neueste Reihe, Mittelklasse-Reihe. Es gibt sicherlich noch bessere Geräte. Aber mein Wunschkriterium war eben, dass der Fernseher absolut spieletauglich ist und das erfüllt er. Also ich habe schon jegliche Arten von Shootern gespielt, habe auch synthetische Tests mit Pendeln und Mauszeigerbewegungen gemacht. Einwandfrei. Der ist wirklich einwandfrei. Und auch die restliche Qualität stimmt. Wer jetzt natürlich nur Fernsehen gucken will, findet geeignetere Geräte, die vielleicht auch noch ein bisschen billiger sind. Aber wer mit der Absicht spielt, auf dem Gerät Computerspiele zu benutzen, dann muss er wirklich drauf achten. Und meiner Meinung nach ist der Philips momentan der beste und fast auch der einzige Fernseher, der dazu in der Lage ist.
Gibt es da bestimmte Stichworte, nach denen der geneigte Gamer Ausschau halten muss? Oder wie findet er es heraus, ob ein Fernseher spieltauglich ist oder nicht?
Entweder selbst testen, das ist der Idealfall. Das wird kaum einer machen, ganz einfach, weil er wohl nicht seinen Computer in den Mediamarkt schleppen will, nur um das Gerät im Nachhinein dann doch im Internet zu bestellen, was ich übrigens jedem rate. Foren, einfach in Foren gehen und sich informieren. Bei Foren muss man natürlich aufpassen, das sind teilweise wirklich Freaks unterwegs, die komische Dinge sehen, die 99% der restlichen Bevölkerung nicht erkennen. Man darf sich nicht anstecken lassen. Das ist teilweise wirklich schon eine Hypochondrie, die da vorherrscht. Es wird nie das perfekte Gerät geben. Niemals. Aber lasst euch nicht verunsichern durch die Berichte in Foren. Schaut gezielt nach Aussagen zu euren Dingen, über die ihr euch informieren wollt. Aber geht nicht zu tief in die Diskussion mit rein, denn dann werdet ihr automatisch angesteckt und das verdirbt euch dann jedweden Spaß mit eurem zukünftigen Gerät.
Bleiben noch die Teufelboxen. Wie hast du das angestellt, dass die korrekt angebracht sind? Gibt es da spezielle Programme dafür, wo man das austesten kann, ob die Entfernung stimmt oder wie geht man davor?
Ja, es gibt Einmessgeräte, da habe ich aber keins. Ich hatte kurz mit einem Gedanken gespielt, mir wirklich eins zuzulegen und dann penibel genau anhand dieses Einmessmikrofons die Boxenpositionen zu bestimmen. Habe ich mir dann gespart. Nicht nur deswegen, weil ein gutes Einmessmikrofon auch wieder relativ teuer ist, also 100 € plus. Ganz einfach aus dem einen Grund, es war es mir nicht wert. Also ich habe jetzt einfach eine genormte Höhe herangezogen. Man sagt, dass die Boxen immer auf Ohrenhöhe sein sollen. Na, ist ja auch logisch. Jetzt habe ich das Problem gehabt, dass natürlich meine Sitzposition auf der Couch niedriger ist als die am PC. beziehungsweise auf meinem Schreibtischstuhl. Also habe ich einfach einen Mittelwert genommen. Die Boxen sind jetzt bei 1,20 Meter, glaube ich, ungefähr bei 1,20 Meter Höhe. Und natürlich drei vorne mit Centerbox und zwei hinten. Aber ansonsten gibt's da eigentlich nichts zu beachten.
Du sagst, du sitzt einmal vorne am Schreibtisch und du sitzt einmal hinten auf der Couch. Das ist ja schon ein Unterschied, vor allem zur Entfernung zu Sender und zu den Frontboxen.
Das ist in der Tat ein Problem, gerade deshalb, weil ich leider nicht die Möglichkeit habe, in meinem AV-Receiver zwei verschiedene Profile einzuspeichern. Sprich, ich habe in meinem System-Setup angegeben, dass ich gleichmäßig von jeder Box 3 Meter entfernt sitze. Das steht natürlich hinten und vorne nicht mit der Praxis überein, aber das gewährleistet wenigstens, dass neutrales Klangfeld vom Receiver aufgebaut wird. Ich kann dann gegebenenfalls immer noch die einzelnen Kanäle nachjustieren. Sprich, wenn ich jetzt auf der Couch sitze und mir einen Film über die Leinwand anschaue, werde ich die hinteren Boxen ein bisschen reduzieren in der Lautstärke. Oh, das sind nicht mal drei Knöpfe, die ich drücken muss. Das geht recht fix. Und wenn ich am PC sitze, werden die hinteren Boxen lauter gestellt. Das mache ich dann sogar mittels der X-Fi Treiber-Software. Also da muss man schon nachjustieren, das stimmt, das ist auch eine sehr gute Frage jetzt gewesen. Wenn man das wirklich penibel genau machen will, muss man jedes Mal nachjustieren. Da gibt es leider keine andere Möglichkeit, zumindest nicht mit meinem Receiver, der es mir erlauben würde, zwei verschiedene Profile anzulegen.
Gibt es Receiver, die zwei Profile können?
Gute Frage, nächste Frage. AV-Receiver habe ich mir im Rahmen der Heimkinoerschaffung nicht neu zugelegt, den hatte ich hier noch rumstehen. Deswegen habe ich mich nicht mehr informiert. Der Receiver ist jetzt schon 3 Jahre alt. Es würde mich nicht wundern, wenn es mittlerweile die Möglichkeit gibt, gerade wenn man anschaut, dass es Receiver für weit über 2000 Euro gibt. Also ich kann da nichts versprechen. Es würde mich nicht überraschen, aber ich will auch keine Zusagen hier erteilen.
Du hast jetzt schon gesagt, dass du bereust, beim Fernseher das Loch falsch gebohrt zu haben.
Der Vater hat gebohrt. Ich habe gemessen.
Gab es noch andere Punkte, wo du im Nachhinein sagen willst, hätte ich doch anders angehen sollen?
Eigentlich nein. Mein Gott, ich hatte Pech mit der Qualität der Leinwand und auch mein Fernseher hat leider Gottes 2, 3 Fehler, von denen ich hoffe, dass sie nur softwareseitig sind, aber die werden notfalls auch ausgetauscht, also der Fernseher wird notfalls ausgetauscht, aber das ist einfach Pech. Ich weiß es nicht, wie oft das vorkommt, ob man das noch Pech nennen kann oder ob das mittlerweile einfach fehlerhafte oder mangelhafte Produktstandards sind, die da herangezogen werden. Wie auch immer, rein in der Theorie, von den technischen Geräten, denke ich, habe ich die für mein Budget beste Auswahl getroffen und beim ganzen Aufbau der Planung, ich habe ja Skizzen gemacht und so weiter, denke ich, dass eigentlich auch alles gut gelaufen ist, mit Ausnahme des einen Lochs. Aber wie gesagt, da steckt man nicht drin, das kann auch beim Bohren leider einfach der Bohrer verrutschen, ganz egal, wie man vorher misst. Das sind also Sachen, die sind ärgerlich, aber die werden leider immer wieder passieren. Aber um es zusammenfassend zu sagen, nein, ich würde im Nachhinein nichts anders machen. Ich bin ausnahmsweise mal glücklich mit den Dingen, die ich mir gekauft habe und die Art und Weise, wie ich sie verbaut habe.
Wie bist du insgesamt drangegangen, dieses Heimkino zu planen und auch vor allem, wie hast du es dann gekauft?
Ja gut, wie habe ich es geplant? Auf Basis meines ganzen Hintergrundwissens, das ich hier habe. Ich interessiere mich ja sehr für die Materie. Deswegen, ja gut, da kann ich jetzt kaum eine Antwort drauf geben. Ich habe Skizzen gemacht, wo die ganzen Dinge positioniert werden sollen, wo die Kabel verlaufen sollen, wie lang die Kabel sein müssen. Übrigens auch ein anstrengender Punkt, wirklich möglichst genau die Kabellänge auszumessen. Na, es soll ja nichts über sein und schlimmer noch, es darf nichts fehlen am Ende. Einfach eine möglichst gute Vorbereitung. Nehmt euch Zeit. Ich habe insgesamt bestimmt 1,5 bis 2 Jahre dran gesessen. Bin natürlich auch perfektionistisch, habe viel Zeit da rein investiert. Deswegen Vorbereitung ist alles. Das letztendlich an die Wand und an die Decke montieren, das ist eine andere Sache. Ja, gekauft habe ich alles übers Internet, von den hochwertigen technischen Geräten bis zum kleinsten Kabel und Adapter, alles übers Internet. Ich habe nur gute Erfahrungen gemacht, also nicht nur, dass ich mit Sicherheit 500-600 Euro gespart hat im Vergleich zu dem Ich bin nur nicht blöd, Markt. Ist übrigens wirklich wahr, der Fernseher, den ich hier vor mir stehen habe, kostet, das genau selbe Modell kostet in einem Ich bin nur nicht blöd, Markt 400 Euro mehr. Das ist Wahnsinn. Also ich habe alles übers Internet bestellt. Es war alles in 1 bis 3 Tagen da. Die Dinge, die kaputt waren, wurden anstandslos umgetauscht, am Beispiel der Leinwand. Ich habe montags reklamiert, Montagnachmittag sogar, und Dienstag früh war schon die neue Leinwand da, also besser geht's einfach nicht. Ja, ich würde jederzeit wieder über das Internet bestellen. sicherlich ist es eigentlich, dass der Fernseher ein Problem hat, dass die Leinwand kaputt war. Das sind aber auch Dinge, die können passieren, wenn man beim Händler vor Ort einkaufen würde. Ob man natürlich jetzt von seinem Charakter das vertreten will, dass man nicht die hiesige Region unterstützt, sondern möglichst auf seinen eigenen Geldbeutel schaut, ist eine andere Frage, auch eine Frage, die mich auch als konservativer Mensch sehr beschäftigt hat. Aber im Endeffekt unterstütze ich nicht die Region hier, wenn ich dem benannten, ich bin nur nicht blöd, mag 400 Euro zu viel in den Rachen schiebe, weil die werden sicherlich nicht hier in die Region investiert.
Wenn jetzt jemand Blut geleckt hat und hat aber im Heimkino vorher noch nicht so viel zu tun gehabt, wohin würdest du ihn als erstes schicken?
Zu mir. Nein, Spaß beiseite. Hi-Fi-Forum, www.hi-fi-forum. Das ist Deutschlands größtes, aktivstes Forum, was solche Sachen angeht. Also von den ganz normalen Stereoanlagen bis wirklich hin zum ultra-professionalen Heimkino. Da gibt's alles. Und auch vor allem, das ist das Wichtige, sehr freundliche Mitglieder, die auch die noch so dummen und kleinlichen Anfängerfragen beantworten. Deswegen wendet euch dahin, natürlich wie es ist bei Foren, manchmal trifft man auf Idioten, aber wie gesagt, im HIFA-Forum ist es größtenteils der Fall, dass einem sehr schnell und sehr kompetent vor allem geholfen wird. Was Online-Händler angeht, ja Mai, ich kann jetzt sagen, wo ich gekauft habe, Leinwand und Beamer war bei Pipro, P-I-P-R-O, sehr unbekannter kleiner Händler, aber im Forum in sämtlichen Tönen gelobt, wie sich jetzt im Nachhinein herausgestellt hat, auch zu Recht. Den Fernseher habe ich bei Alternate gekauft, das hatte ich jetzt selbst nicht gedacht. Ursprünglich wollte ich bei Amazon meinen Fernseher kaufen, war nicht auf Lager, aber auch Alternate hat mich nicht enttäuscht. Wahnsinnig schnelle Lieferung zu einem sehr guten Preis. Und was habe ich noch gekauft? Ja, die PlayStation und die ganze Verkabelung. Der komplette Rest bei Amazon. Mein Amazon ist sowieso der vorbildlichste Online-Händler überhaupt.
Dann bedanke ich mich für die wirklich informativen Einblicke, Timo. Bis zum nächsten Mal.
Kein Problem, immer wieder gerne, Christoph.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, es war informativ und interessant und freue mich über entsprechendes Feedback auf der Webseite.